Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Okay, was bedeutet das jetzt? Heute Nachmittag die ersten Meldungen, dass Putin ein Dekret unterzeichnet hat, dass ab Freitag, also ab morgen, nur noch Rubel akzeptiert werden für Gaslieferungen aus Russland in westliche Länder. Gleichzeitig sehen wir die Aussage von Mario Draghi, Regierungschef von Italien, dass Putin ihm gestern noch telefonisch zugesagt hat, dass Europa davon nicht betroffen sei und weiter in Euro zahlen könnte. Ähnlich hat sich ja auch Kanzler Olaf Scholz geäußert nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten. Das war auch gestern. Das ist verwirrend an der einen oder anderen Stelle, ne? Naja, man kann es auch anders sehen, nämlich als taktisches Spielchen, sagt unser Russland-Experte Tilko Gries.
Das ist ganz typisch russischer Präsident, das ist ganz typisch Wladimir Putin. Er ist eigentlich nie ganz klar in dem, was er sagt, sondern er legt immer verschiedene Fährten und hinterher fragen sich alle so, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt?
Was Putin jetzt gesagt hat, was er damit meint, wir dröseln das auch für euch im frischen Update-Podcast vom 31. März. Außerdem kümmern wir uns schon wieder um Pommes. Ja? Wenn ihr im Restaurant keine bekommt, weil die vielleicht gerade kein Öl mehr haben zum Frittieren, ja, macht doch einfach selbst welche. Tipp vom Profi, ohne Fett wird das nichts.
Ja, ganz ohne geht's nicht. Also wenn ich jetzt wirklich frische Kartoffeln nehme und packe die ohne, also komplett ganz ohne Öl in die heiße Fritteuse, das wird nichts. Kann ich versprechen.
Sagt Carsten, auch bekannt als Pommes-Man. Wie ihr das mit den knusprigen Pommes auch zu Hause schafft, verrät er euch in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ab Freitag, also ab morgen, müssen russische Energielieferungen, Gaslieferungen an westliche Länder in Rubel bezahlt werden. Das entsprechende Dekret hat der russische Präsident Wladimir Putin heute unterschrieben. Wenn nicht, dann würden die Lieferungen eingestellt, so Putin. Was bedeutet das? Tilko Gries beobachtet das Ganze für uns. Tilko, was hat Putin denn heute genau gesagt?
Er hat in einer kleinen Fernsehansprache wörtlich gesagt, dass unfreundliche Staaten, dazu zählt auch Deutschland, für Gas nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Und dann hat er einen Erlass unterschrieben. Das ist ein mehrseitiger Text, juristisches Russisch. Und was darin beschrieben wird, das klingt wiederum etwas anders. Also darin steht, dass Firmen, die ihr Gas bezahlen wollen, also deutsche Importeure, die in Russland ihr Gas bezahlen wollen, die müssen bei der Gazprombank ein Konto eröffnen und sie dürfen dort, Achtung, in Euro weiter einzahlen. Und diese Bank, die konvertiert dann das weiter in Rubel. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Absatz mittendrin. Da steht drin, dass es eine Regierungskommission geben solle, die legt fest, welche Länder das machen dürfen. So ist jedenfalls meine Interpretation, ist auch die Interpretation der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant. So, und wenn ihr sich alle fragen, was steht denn jetzt unterm Strich, dann würde ich sagen, wahrscheinlich bleibt morgen ab dem 1. April, da gilt das, erst einmal alles beim Alten für die Europäer, auch für die Deutschen. Aber es gibt doch Vorbehalte, weil diese Kommission, die kann sich ja irgendwann auch nochmal anders entscheiden. Und das könnte heißen, na, vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst, vielleicht für einige Europäer, vielleicht für alle Europäer, wer weiß das schon. Also das ist ein Spiel auch mit der Unsicherheit und mit auch ein bisschen auch mit der Angst.
Mhm. Bedeutet also, im Moment bleibt tatsächlich dann erstmal alles, wie es ist, aber wie du es gerade schon gesagt hast, kann sich ja noch mal irgendwann ändern.
Ja, genau. Also das ist ganz typisch russischer Präsident. Das ist ganz typisch Wladimir Putin. Er ist eigentlich nie ganz klar in dem, was er sagt, sondern er legt immer verschiedene Fährten und hinterher fragen sich alle so, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt? Wir erinnern uns also, wie seine Ankündigungen vor Kriegsbeginn noch waren. Da gab es unendlich viele Szenarien, was passieren könnte. Und die wenigsten haben mit diesem Szenario gerechnet, was es jetzt gab. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei beim Gas. Natürlich gibt das Geld für Russland, ja klar. Mhm. Aber das ist, also das darf man nicht vergessen, ist eben auch ein Spiel mit den Emotionen hier in Deutschland zum Beispiel, weil die Menschen befürchten, wir sitzen demnächst in kalten Stuben oder die chemische Industrie kann nicht mehr arbeiten.
Also du sagst jetzt, okay, Spiel mit den Emotionen auf der anderen Seite. Also was bedeutet das, beziehungsweise warum macht Putin das? Also russische Energielieferungen nur noch gegen Rubel, er ist doch auch angewiesen dann eben auf diese Einnahmen.
Ja und nein. Also er hat eigentlich erstmal noch genügend Geld, jedenfalls für eine Weile. Also stellen wir uns mal ganz bildlich vor, die Raketen, die jetzt in diesen Wochen Kiew angreifen oder Mariupol oder Tschernigow bombardieren und in Schutt und Asche gelegt haben, die gibt es ja schon. Die sind bezahlt. Die Soldaten, die Russischen, die kriegen keine Euros oder Dollars, die werden in Rubel bezahlt und damit, und um Rubel zu haben, kann man zu Hause die Druckerpresse anwerfen. Und was, wofür man Euros und Dollar braucht, das ist, um vielleicht Hightech zu kaufen in der Welt, die es in Russland nicht gibt. Okay, da wird es ein bisschen schwieriger, aber manches kann man auch über China organisieren, in der Tat. Und China akzeptiert nach wie vor auch russische Rubel. Und außerdem hat Russland inzwischen auch einige Milliarden harter Währungen in China geparkt, weil China ja immer noch ein ganz guter Partner ist. Also das ist so eine Art Chicken Game. Ne? Wer zuerst bremst, der verliert, nach meiner Interpretation jedenfalls. Und Putin testet, glaube ich, auch aus, wie die europäischen Gesellschaften reagieren, ob sie vielleicht einknicken, weil die Preise immer weiter steigen.
Dann lass uns noch mal gucken auf die Ukraine. Mariupol hast du gerade schon angesprochen. Es hat heute die Ankündigung gegeben, dass es einen Fluchtkorridor aus dieser stark umkämpften Stadt eben geben soll. Wie ist da der Stand?
Die Ankündigung klingt erstmal gut. 45 Busse sollen auf dem oder bereitstehen und die sollen erstens Hilfsgüter in die Stadt bringen und auf dem Rückweg dann Leute wieder raus. Und Menschen können dann auch in eigenen Autos hinterherfahren, sofern die Autos noch fahren, weil es gibt ja schon länger keinen Sprit mehr in dieser kaputten Stadt. Das ist erstmal die Ankündigung. Ich glaube, wir werden heute Abend erst erfahren, ob das funktioniert hat. Wir wissen aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Tagen, es hat oftmals überhaupt nicht funktioniert und es wäre eine große Überraschung, wenn das jetzt wirklich so auch hinhauen würde.
Aktuelle Infos zum Dekret von Wladimir Putin bezogen auf die Rubelzahlungen für die russischen Gaslieferungen und noch einen kurzen Blick in die Ukraine von Thilko Gries.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutsche Bräsigkeit. Das ist kein schöner, aber ein charakterisierender Begriff, der seit gestern überall zitiert wird, weil ihn der Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern in den Tagesthemen sehr plakativ verwendet hat.
Und da muss ich sagen, können wir jetzt alle einen Beitrag leisten. Wir als Regierung natürlich, indem wir mal richtig Geschichte schreiben und nicht deutsche Bräsigkeit walten lassen und die Pipelines bauen, die LNG-Terminals bauen, das Geld bereitzustellen für Gebäudesanierung und für den Austausch von Öl- und Gaskesseln. Das ist also mein Job, das ist unser Job. Aber alle anderen Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen können auch einen Beitrag leisten, indem sie jetzt die Gas- und die Ölverbrauche, so gut es geht, zurückfahren.
Ja, und genau bei dem Punkt bleiben wir jetzt dann auch mal. Wie sehr hilft das denn, aus dieser Abhängigkeit vom russischen Gas rauszukommen, wenn ich die Heizung zu Hause bei mir jetzt gerade niedriger einstelle? Oder ihr dann eben, ne? Fragen wir uns natürlich auch, weil ja seit heute Nachmittag klar ist, dass Putin ab Freitag nur noch Rubel akzeptieren wird für russisches Gas. Also nur noch Rubel als Zahlungsmittel. Diese und andere Fragen klären wir jetzt mit Michael Sterner. Er ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Technischen Hochschule in Regensburg. Herr Sterner, wie treffen wir Sie denn jetzt eigentlich an? Sitzen Sie da im Hemd oder haben Sie schon einen dicken Pullover angezogen?
Nee, ich habe schon einen Pulli an und ab und zu auch einen zweiten, weil es macht wirklich Sinn, zu Hause auch die Heiztemperatur ein bisschen runterzudrehen.
Okay, das heißt dicker Pulli im Zweifelsfall. Wie sinnvoll ist das denn, zu Hause die Temperatur um 1 bis 2 Grad zum Beispiel runterzuschrauben?
Ja, es bringt schon deutlich was. Also wir sagen so ungefähr 1 Grad Celsius geringere Raumtemperatur spart 6% ein. Also bei 2-3 Grad können Sie da schon bis zu 15% Heizenergie und damit auch Kosten einsparen. Und da geht es jetzt nicht um Frieren bei 15 Grad, aber halt die Frage, muss das Bad ganztägig auf 23 Grad beheizt sein, wenn man nur vielleicht eine halbe Stunde insgesamt drin ist oder andere Räume. Also darum geht es hauptsächlich, ja.
Und dieser Posten Heizen, ist das dann auch der Punkt, wo Sie sagen würden, da kann man in kurzer Zeit das meiste schon mal eingespart bekommen?
Ja, in der Tat, weil 50% von unserem Gasverbrauch geht in die Gebäudewärme, in die Raumwärme und das Warmwasser. Und an der Stelle können wir definitiv am meisten sparen und auch am leichtesten sparen, weil große Teile der Industrie brauchen Gas als Stoff, als Rohstoff. Und da kann man nicht einfach so simpel runterfahren und halt sparen. Beziehungsweise die energieintensive Industrie, die ist schon immer auf Energiesparen und Energieeffizienz getrimmt. Sonst wäre sie nicht kosteneffizient und wettbewerbsfähig.
Mhm. Häuser dämmen, Dächer dämmen, Heizungen austauschen, das sind eher so mittelfristige Angelegenheiten. Und wir lesen überall, Baumaterial wird knapp. Erst wegen Corona, jetzt eben auch noch wegen des Kriegs. Wie schnell kann das denn dann gehen mit der Gebäudesanierung?
Ja, wir können Wir dürfen uns nicht die Illusion machen, dass wir die verkorkste Energiepolitik hauptsächlich unionsgeführter Regierungen der letzten 20, 30 Jahre in einem Jahr rückgängig machen. Das, was uns kurzfristig bleibt, ist Energiesparen. Das hilft uns ein bisschen, aber da müssen wir wirklich über den Sommer jetzt jeden Handwerker und jede Handwerkerin aktivieren und Öl- und Gaskessel austauschen durch idealerweise Wärmepumpen und Holzheizungen. Aber Sie sagen es selbst, also irgendwo beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn ich jetzt Dämmmaterial möchte aus der Chemieindustrie, die Chemieindustrie aber nicht produzieren kann, weil sie kein Erdgas mehr hat. Also die ganzen Schaumstoff und Isolierstoffe sind größtenteils Öl- und Gasbasiert. Und von daher müssen wir auch hier bei den Dämmmaterialien auf natürliche Rohstoffe zurückgreifen und die halt nutzen.
Aber dieses ganze Umrüsten, gerade was so Heizungsanlagen und so weiter angeht, das ist doch auch ein Prozess, der sich dann über mehrere Jahre ziehen wird.
Ja, sicherlich. Kurzfristig Gas und Öl zu sparen, ist das Gebot der Stunde. Und es gibt zahlreiche Maßnahmen, die nichts kosten, wie beispielsweise ein Tempolimit 100 oder 120. Und wenn nicht verpflichtend, dann halt freiwillig für die Ukraine als Solidaritätsaktion. Also das wäre wirklich was, was wir liefern könnten. Das tut keinem weh.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist jetzt diese Energiekrise eher eine Chance oder ist es eher eine Bedrohung?
Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es eine große Chance ist und die wir auch ergreifen sollten, weil dieser Umbau der Energieversorgung war im Zuge des Klimaschutzes ohnehin notwendig. Und ich denke, nicht nur aus Rücksicht auf die kommenden Generationen, sondern auch in der Voraussicht gegenüber dem Klima ist jetzt diese Versorgungskrise die große Chance, dass wir sehr schnell vorankommen mit Energiewende und Energietransformation. Und das ist wirklich das Gebot der Stunde, weil sie glauben gar nicht, wie viele Ländereien sich der Klimawandel rauben wird im Laufe der Zeit. Und da können wir noch so viele Armeen und Waffen liefern. Wir werden das nur aufhalten, indem dass wir wirklich unsere Öl- und Gaskessel rausschmeißen, von den Verbrennern wegkommen im Verkehr und von der Kohle wegkommen in der Industrie und in der Stromerzeugung.
Michael Sterner ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Technischen Hochschule in Regensburg. Wir haben vor der Sendung zusammen gesprochen. Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es war schon Thema bei uns. Es gibt Restaurants, die nehmen Pommes von ihrer Karte, weil die gerade kein Öl mehr bekommen zum Frittieren. Das hat auch was zu tun mit dem Krieg in der Ukraine. Lieferengpässe beim Speiseöl. Und es führt eben dazu, dass gehamstert wird, obwohl das im Moment sogar eher noch ein Logistikproblem ist und kein Mangel an Öl. Trotzdem, einige Restaurants verabschieden sich eben jetzt erstmal von der Pommes. Bye-bye. Und deswegen haben wir unseren Reporter Martin Krinner drauf angesetzt. Er hat mit Carsten gesprochen, auch bekannt als Pommesman. Denn Pommesman weiß, wie das mit dem Pommes trotzdem klappt.
Wenn ich auch nicht wirklich viel Ahnung von irgendwas habe, dann habe ich aber von einem richtig Ahnung und das ist nämlich Pommes.
Sagt Carsten Hoppe, bei YouTube auch bekannt als der Pommesman. Er hat mehrere Pommesbuden, mit denen er bei Geburtstagen, Firmen-Events und ähnlichen Veranstaltungen um Münster herum unterwegs ist. Und jetzt, wo die Pandemie sich gerade dem Ende entgegenneigt, sollte es eigentlich wieder so richtig losgehen. Aber der Pommesman hat jetzt ein Problem.
Ich war Öl kaufen, weil man frittiert Pommes in Öl. Huch, wer hätte das gedacht?
Und von diesem Öl braucht Carsten eine ganze Menge. 25 Liter, fast eine seiner Frittierwannen. Und deswegen kauft er sein Öl immer in großen 10-Liter-Flaschen.
Die Problematik ist, ich habe vor einem halben Jahr für so eine Fläschchen hier, habe ich 9,95 Euro bezahlt. Und jetzt Trommelwirbel! Diese Flasche Öl kostet jetzt 49,95 Euro. Also dezente 500% teurer geworden.
Und bei solchen Preisen, da denkt man natürlich über Alternativen nach. Das beste Öl, um Pommes zu machen, meint er, ist eine Mischung aus etwa 3/4 Rapsöl und 1/4 Sonnenblumenöl.
Weil es relativ geschmacksneutral ist und am längsten auch hält und am hitzestabilsten auch ist. Was man nicht nehmen sollte, wäre so diese Stangenfett. Das ist so dieses Palmfettzeug. Das ist so ganz minderwertig, das hält auch nicht lange.
Und gerade das ist das Problem bei den verschiedenen Ölen. Das Raps- und Sonnenblumenöl, das er normalerweise verwendet, muss er nach 16 Stunden wechseln. Aber
ich habe jetzt letztens ja nichts bekommen und habe jetzt so eine Mischöl. Das ist so eine Mischung aus im Prinzip Raps, Sonnenblumen und auch, ja, leider aus diesem Stangenfett. Das ist so ein halbflüssiges Zeug. Das ist nicht ganz so prickelnd, aber na gut, wenn ich frittieren muss, muss ich frittieren. Da kann ich ja nicht sagen, ich kippe da jetzt Wasser oder Luft rein, sondern ich muss ja irgendwas haben, was in die Richtung
ist. Diese Mischung mit Palmfett ist ebenfalls zum Frittieren zugelassen. Der Haken ist aber, Carsten muss es viel häufiger austauschen.
Sprich, wenn ich bei anderem Öl, bei Rapsöl oder Sonnenblumenöl, das 16 Betriebsstunden nutzen kann, kann ich dieses halt nur die Hälfte nutzen oder so. Also ich verbrauche dann halt mehr.
Und auch dieses Öl kostet ihn 23 Euro für 10 Liter. Finanziell macht das also keinen großen Unterschied, nur es ist halt da. Ansonsten könnte er es natürlich auch so machen, wie es zum Beispiel in Belgien üblich ist. Er könnte die Pommes in Rinderfett frittieren. Oder aber...
Es geht auch Schweinefett, geht auch. Man kann das auch zum Metzger des Vertrauens gehen und Schweinefett sich selber auslassen und es auch da drin frittieren. Ist dann allerdings weder vegan noch vegetarisch, logischerweise. Und auch natürlich vom Geschmack her was ganz anderes. Also Rinderfett nimmt auch, deswegen sind belgische Pommes auch immer so berühmt, berüchtigt, weil die halt eben auch den Geschmack annehmen. Also man merkt dann wirklich diese Rindernote in den Pommes dann auch drin.
Oder eine weitere Alternative, die viele Leute vielleicht aus der eigenen Küche kennen, er könnte die Pommes in einer Heißluftfritteuse knusprig machen.
Ja, die kommt sehr gut dran. Hab schon viele Experimente damit gemacht.
Allerdings, so ganz fettfrei geht es auch da nicht zu.
Ja, ganz ohne geht's nicht. Also wenn ich jetzt wirklich frische Kartoffeln nehme und pack die ohne, also komplett ganz ohne Öl in die Heißluftfritteuse, dann wird nichts. Kann ich versprechen.
Wer die üblichen tiefgefrorenen Pommes aus dem Supermarkt in die Heißluftfritteuse schmeißt, muss sie nicht nochmal extra ölen. Die werden ja schon im Werk einmal kurz in ein Ölbad getaucht und das reicht.
Und wenn man frische Kartoffeln hat, dann muss man halt eben so 1-2 Esslöffel Öl noch haben. Da kann man ja ein bisschen variieren, da kann man auch sagen, ob man da Sonnenblumen oder sonst was nimmt. Aber das kommt schon sehr gut ran. Es kommt sehr nah an herkömmliche Pommes ran.
Wenn Carsten jetzt aber nicht zu Hause für sich und vielleicht für ein paar Freunde die Fritteuse schwingt, sondern als Pommesman auf dem Wagen unterwegs ist, dann hilft ihm eine Heißluftfritteuse auch nicht weiter.
Wenn ich 50 Kilo Pommes machen soll, ich wüsste nicht, wie viele Heißluftfritteusen ich da hinstellen sollte. Also ich sag mal, die Fritteuse, die 25 Liter Öl hat, da kann ich 2,5 Kilo Pommes auf einmal machen.
In die Heißluftfritteuse gehen dagegen nur um die 500 Gramm. Und deswegen will er sich demnächst auch zum Öl kaufen auf den Weg in die Niederlande machen. Da sind die Preise kurioserweise noch ganz normal.
Also da ist noch keine Panik angekommen. Worum auch immer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So yes, we're funding secret biolabs in Ukraine, but they're diagnostic and biodefense laboratories that counter biological threat.
Die USA finanzieren geheime Labore für Biowaffen in der Ukraine, wird hier behauptet von Tucker Carlson. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Nachrichtenshow bei Vox News in den USA. Er moderiert sie. Vox News, der Sender, der immer wieder eben auch wegen Desinformation in der Kritik steht. Carlson bedient damit das Narrativ, das Russland schon vor Wochen gestreut hat, nämlich dass die USA in der Ukraine biochemische Waffen herstellen würden. In rechten US-Medien wird Russlands Krieg in der Ukraine unterstützt und man erklärt ihn für gerechtfertigt. Und wir wollen wissen, warum ist das so und welche Verbindungen gibt es zwischen der amerikanischen Rechten und dem Krieg in der Ukraine? Das besprechen wir mit Annika Brockschmidt. Sie ist Konfliktforscherin, Journalistin und Autorin des Buchs Amerikas Gotteskrieger, wie religiöse Rechte die Demokratie gefährden. Frau Brockschmidt, überrascht Sie das, dass sich Menschen wie Tucker Carlson bei Fox News an der Seite von Russland sehen?
Nein, das überrascht mich tatsächlich überhaupt nicht, denn die religiöse und die politische Rechte hat seit Jahren eine sehr enge Beziehung zu Putin und zu Putins Russland. Übrigens auch nicht erst seit Trump, sondern tatsächlich seit dem Fall der Sowjetunion. Sobald also der Kommunismus als Feindbild verschwunden war, begann man Beziehungen zu knüpfen, auf organisatorischer, aber auch auf persönlicher Ebene. Und ein Ergebnis davon ist zum Beispiel die Gründung des World Congress of Families, gegründet von einem Amerikaner und zwei Russen, der heute als eine Art globale Dachorganisation der extremen religiösen Rechten fungiert. Und auch zwischen Republikanern und der russischen Rechten gibt es seit Jahren etablierte Beziehungen.
Vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären. Also warum gibt es gerade Unterstützung für Russland von Medien wie eben Fox News?
Man stimmt überein mit der russischen Rechten in der Ablehnung einer multiethnischen, pluralistischen Demokratie. Das bedeutet beispielsweise, man ist sich einig, was die Ablehnung von Rechten für LGBTQ-Menschen angeht. Die religiöse Rechte in den USA war beispielsweise auch an Russlands antihomosexuellen Gesetz, ich glaube von 2013, beteiligt. Und es ist kein Zufall, dass Putin auch jetzt heute von Cancel Culture redet und gegen woke Eliten poltert. Also die starke autoritäre Führerfigur, die sich zur Not auch mit Gewalt durchsetzt und eine Gesellschaft, in der weiße rechtskonservative Christen das Sagen haben, in der Frauen ihren Platz kennen, nämlich zu Hause, und in der LGBTQ-Menschen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Diese Punkte sind hier zentral. Und deswegen sind Figuren wie Orban und Putin Vorbilder, nicht nur für die amerikanische, sondern auch für die globale Rechte.
Und das ist auch das, oder die Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, das ist auch das verbindende Element dann zwischen Russland und der amerikanischen Rechten?
Genau. Und es gab jetzt, ich sage mal so, etwas Irritation oder Verwirrung, wenn es darum ging, wie sich die Republikaner jetzt positionieren. Mhm. Und ich glaube, das ist von außen tatsächlich etwas schwierig zu durchschauen. Denn da sind jetzt doch einige zurückgerudert und man verurteilt diesen Krieg an sich schon, aber man weicht gleichzeitig auch aus. Also es ist nicht so einfach zu sagen, die Republikaner verurteilen Russland. So einfach ist es leider nicht, während nämlich vor dem Angriff auf die Ukraine noch viel Lob über Putins performative Männlichkeit, seine Anti-LGBTQ-Gesetzgebung und seine Zentrierung eines weißen Christentums aus den Reihen der Republikaner kam und man die Gefahr für die Ukraine massiv heruntergespielt hat, sind diese allzu offenen Lobeshymnen auf Putin zunächst eher verstummt. Das liegt, also jetzt unter den Republikanern, ja. Das liegt nicht aber etwa an einem Sinneswandel, würde ich sagen, sondern daran, dass man sich jetzt, wo Bilder von ermordeten ukrainischen Zivilisten und russischen Kriegsverbrechen um die Welt gehen, sich eher auf Säbelrasseln à la Kalter Krieg verlegt. Auch übrigens, um die Öffentlichkeit vergessen zu lassen, dass man sich ja bis vor kurzem noch äußerst positiv über Putin geäußert hat. Ja. Und stattdessen versuchen republikanische Politiker, das Ganze jetzt so zu drehen, dass sie Putins maskuline Stärke indirekt immer noch loben können. Sie behaupten beispielsweise jetzt, Bidens Schwäche sei schuld daran, dass Putin die Ukraine angegriffen habe.
Dann lassen Sie uns doch noch mal kurz bei Tucker Carlson bleiben. Vielleicht ist das auch noch mal wichtig zur Einordnung. Also diese Tucker Carlson Show, die er da moderiert, das ist die erfolgreichste Sendung unter den Nachrichtensendungen in den USA mit einer sehr großen Reichweite. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Also wie viel Einfluss hat so ein Mensch, Tucker Carlson, auf die Gesellschaft in den USA?
Ich glaube, hier muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn man jetzt sich fragt, wie schauen die Amerikaner auf Putin, das ist relativ eindeutig. Also wenn man in die Umfragen schaut, wie beliebt Putin konkret ist, dümpelt er im Moment so um 1% herum. Das ist so vergleichbar mit etwa Figuren wie Saddam Hussein. Das heißt, es gibt an sich keine Mehrheit im Land, die das, was Putin gerade tut, also die den Angriffskrieg gegen die Ukraine gut findet. Aber, und ich glaube, hier wird es wichtig, während Fox News und Co. nicht offen für den Krieg gegen die Ukraine argumentieren, verbreiten sie und einzelne Republikaner, wie wir ja eingangs schon gehört haben, gezielt russische Propaganda. Man darf auch nicht vergessen, auch wenn die Rechte, weil es PR-mäßig gerade unmöglich ist und es nicht in ihrem politischen Interesse ist, diesen Krieg in der Ukraine zu bejubeln, ist diese antidemokratische Ideologie, die die amerikanische Rechte in Putin sieht, also antipluralistisch, nativistisch und christlich-nationalistisch geprägt, das ist nach wie vor der Kern ihres eigentlichen politischen Projekts. Und wenn wir nochmal zu dem Einfluss von Figuren wie Tucker Carlson kommen, dann sehen wir, dass es hier schon beispielsweise einen erheblichen Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern gab. Und deswegen, und ich glaube, das ist das Wichtige, sehen wir auch hier jetzt noch in der republikanischen Rhetorik, wird Biden als die größere Gefahr dargestellt, weil man die Demokraten als zutiefst anti-amerikanisch und gefährlich darstellt, weil sie den Fortbestand eines weißen, christlichen Amerikas bedrohen würden. Und ich glaube, das ist der wirklich gefährliche Einfluss solcher Narrative.
Welche Verbindung gibt es zwischen der amerikanischen Rechten und dem Krieg in der Ukraine? Wir haben es uns erklären lassen von Annika Brockschmidt und wir haben vor der Sendung zusammen miteinander gesprochen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr könnt euch ganz bestimmt noch erinnern an das Selfie-Video von Gil Oferim. Das hat er voriges Jahr im Oktober auf Instagram gepostet. Das ging ja durch die Medien wie nix, ist sogar in der Politik auf Solidaritätsbekundungen gestoßen. Und die könnten sich jetzt ins Gegenteil umkehren. Denn es könnte sein, dass der Musiker und Schauspieler angeklagt wird. Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat noch mehr Infos und Hintergründe dazu für euch. Julia, was genau, lass uns darauf noch mal gucken, wird Gil Oferim vorgeworfen?
Ihm werden falsche Verdächtigungen und Verleumdungen vorgeworfen. Er hat in dem Video am 5. Oktober letzten Jahres ja erzählt, dass er in einem Hotel in Leipzig benachteiligt wurde, weil er einen Davidsstern an einer Kette getragen habe. Ein Hotelmitarbeiter habe ihm dann gesagt, er dürfe einchecken, wenn er seinen Davidsstern verstecken würde. So war seine Aussage in dem Video. Außerdem hat er den Hotelmitarbeiter wegen antisemitischer Äußerungen dann angeklagt.
Und das stimmt jetzt doch nicht.
Ja, davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus. Die hat Videos der Überwachungskameras des Hotels gesichtet und sagt, da war keine Davidsternkette zu sehen. Außerdem haben sie mehr als 30 Zeugen befragt und die sollen, wie der Spiegel berichtet, den Vorfall auch so jetzt nicht bestätigt haben. Schließlich haben die ErmittlerInnen die Szene sogar nochmal nachgestellt in dem Hotel und aus ihrer Sicht kann das, was Gil Oferim da erzählt hat, so nicht stattgefunden haben.
Und jetzt? Was passiert jetzt?
Die Klage gegen den Hotelmitarbeiter wurde fallen gelassen und Gil Oferim könnte jetzt ein Problem bekommen, denn er hat diese Aussage ja mehrfach wiederholt und auch nach kritischen Fragen, ob es dabei um PR gehen könnte, hat er dem Spiegel in einem Interview gesagt, dass man dieses Thema nicht ausnutze. Das Landgericht Sachsen schreibt in seiner Pressemitteilung, dass ihm bei diesen Vorwürfen nun im allerschlimmsten Fall bis zu 5 Jahren Haft drohen könnten.
Was bedeutet das jetzt? Also wird es ein Verfahren geben gegen ihn?
Das muss man jetzt eben noch sehen. Darüber muss das Landgericht Leipzig jetzt entscheiden. Dort ist der Fall gelandet, weil er von so großem öffentlichem Interesse ist, dass er eigentlich zu groß quasi für das Amtsgericht ist. Normalerweise werden solche Fälle eher beim Amtsgericht behandelt.
Dem Musiker und Schauspieler Gil Oferim droht womöglich eine Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Er hatte im vergangenen Oktober einem Mitarbeiter in einem Leipziger Hotel antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft zieht diese Vorwürfe nach den Ermittlungen jetzt in Zweifel. Infos dazu von unserer Nachrichtenredakteurin Julia Polke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Moment gibt es eine neue Challenge bei TikTok und hinter die kann man wirklich mal ein riesengroßes Fragezeichen setzen. Also man sieht in diesem Video, wie man mit einem Stein das Schloss von einem Leihfahrrad kaputt machen kann. Zack. Das Wort Challenge drauf und schon gibt es Leute, die das nachmachen. Und zwar nicht nur ein oder zwei Leute, sondern unheimlich viele. Die Kölner Verkehrsbetriebe, die KVB, die kann deshalb in bestimmten Stadtteilen keine Leihräder mehr anbieten, weil so viele Schlösser kaputt sind. Die Räder müssen erstmal repariert werden. Nova-Reporterin Ilka Knigge, wie viele Räder sind denn kaputt?
Die KVB, also die Kölner Verkehrsbetriebe, die sagen, jedes zweite Rad ist kaputt. Die Räder, das sind so Nextbike-Räder, die gibt es ja in vielen verschiedenen deutschen Städten. 1500 davon sind in der letzten Woche eingesammelt worden, mit 5 Transportern im Einsatz und das eigentlich sogar auch verteilt über die ganze Stadt. Auf der rechtsrheinischen Seite, da geht es dann jetzt eben so weit, dass man gar keine Räder mehr leihen und auch nicht mehr zurückgeben kann. Stefan Annemüller von der KVB, der hat dem WDR im Interview erklärt, warum jetzt eben diese eine Seite der Stadt keine Räder mehr anbieten kann.
Das hängt damit zusammen, dass wir in ganz Köln massive Zerstörungen haben und aus dem logistischen Zentrum in Ehrenfeld heraus die Fläche bedienen müssen. Einsammeln kaputter Räder, sortieren der noch funktionsfähigen Räder. Und das können Sie mit einer Mannschaft, die wirklich am Anschlag arbeitet, nicht auf der gesamten Fläche machen.
Ehrenfeld liegt eben linksrheinisch und dort ist diese Zentrale, von der aus das alles jetzt gestemmt werden muss.
Wie lange wird es denn dauern, bis die ganzen Räder repariert sind? 1500 geht ja jetzt auch nicht innerhalb von 2 Tagen.
Ja, man weiß das nicht so genau, muss sich da erstmal eben einen Überblick verschaffen. Nils Möller, der ist der Regionalleiter vom Betreiber Nextbike und der sagte dem WDR das hier.
Es ist frustrierend jetzt natürlich, so ein Schadensbild zu erleben. Die Schlösser werden mit massiver Gewalt eingeschlagen und leider sind in fast 1/3 aller Fälle die Schlösser auch total zerstört.
Also auch die Stadt ist ja jetzt natürlich schon darauf aufmerksam geworden. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses fordert, Nextbike solle schnellstmöglich zerstörungssichere Schlösser einbauen.
Ja, ich würde ja eher denken, man sollte mal an die Leute appellieren, dass sie nicht einfach die Schlösser kaputt machen. Aber okay, ja. Es muss halt eine Lösung geben. Wie hoch ist denn der Schaden?
Die KVB, die vermutet dann einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich, aber es gibt noch nicht so einen ganz genauen Überblick. Der Kölner Stadtanzeiger, der schreibt, ein Millionenschaden sei auch noch möglich, denn es ist auch noch so, dass auch Räder in Bonn betroffen sind und es mussten sogar auch noch zusätzliche Flächen in Köln für diese kaputten Räder angemietet werden. Die müssen ja irgendwo repariert werden, gesichtet werden und so weiter. Die KVB, die hat natürlich Anzeige erstattet, das ist ja Sachbeschädigung. Die TäterInnen, das wird so vermutet, sind so zwischen 10 und 16 Jahre alt. Und am Ende betrifft dieser ganze Schaden natürlich SteuerzahlerInnen, denn das ist ja ein städtisches Unternehmen, die KVB.
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie schnell man sein Gehirn irgendwo abgibt oder ausschalten kann. Also wirklich eine ziemlich dämliche Aktion, zumal solche Räder ja nicht nur in Köln stehen. Hoffen wir mal, dass das dann nicht noch weitere Nachahmerinnen und Nachahmer findet. Danke für die Infos, Ilka.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.